Excitement was at its peak on the weekend following Monday, the 17th of April, 2023, as space fans eagerly awaited the launch of the SpaceX Starship into Earth's orbit for the first time.
Now, the Starship team has worked incredibly hard to get ready for this test, and we're all clearly excited for T-Zero. And as we get into the final moments, one issue that...
Now, we're inside T-minus 8 minutes and counting. Decision right now is that we are going to stop the launch for today. We're going to transition the launch attempt to a wet dress rehearsal.
Ein Fehlstart ist eigentlich kein Thema für einen Podcast. Es ist quasi ein Nicht-Thema. Oder wie siehst du das, Fabian? Mit einem Fehlstart geht man sicher nicht in die Geschichte von der Raumfahrt ein, oder?
Ja, wenn man Elon Musk heisst, vielleicht eben schon, Isabel.
Ja, genau, weil es um ihn geht, dann ist ein Fehlstart ja nur eine Etappe zum Erfolg. Am vergangenen Montag hat SpaceX den Start von der grössten Rakete von der Menschheitsgeschichte gestoppt, 7 Minuten vor dem Ende vom Countdown.
We're hearing right now, the clock is going to hold here at T-minus 40 seconds. So with that, Kate, it's been a fast-paced morning. we got through it fairly quickly, but at this point, we're going to have to call it a morning.
Yeah, that's right. So,
Starship, das Sternenschiff von Elon Musk, ist eben nicht aufgestiegen und man hört ein bisschen, wie der Live-Berichterstatter hörbar enttäuscht ist. Fabian, was ist dort passiert?
Ja, das Starship ist eben nicht abgekommen und wie du schon gesagt hast, Isabel, es ist die stärkste Rakete der Welt gewesen. Da haben alle drauf geschaut. Elon Musk, der Eigentümer von dieser Firma SpaceX, hat gesagt, ein gefrorenes Ventil sei die Schuld gewesen. Und jetzt schauen alle auf den 20. April, dann ist die nächste Gelegenheit für einen Start.
Ein Erfolg von Starship ist ja nicht nur für Elon Musk und sein Unternehmen SpaceX extrem wichtig, sondern auch für die Regierung in Washington. Und über das können wir schon heute reden, ob jetzt der Start in den nächsten Tagen gelingt oder nicht. Elon Musk greift nach den Sternen. Das ist der Podcast «Alles klar, Amerika» über das, all das, was die US-Politik bewegt. Ich bin Isabel Jacobi, Chefredaktorin vom Bund in Bern.
Und mein Name ist Fabian Fellmann, ich bin der USA-Korrespondent von der Media in Washington.
Hallo zusammen. Aber zuerst, wir haben Good News für alle US-Polit-Junkies. Der Präsident Barack Obama kommt in die Schweiz auf seiner Europatournee. Er tritt am 29. April im Hallenstadion in Zürich auf. Was, der Obama als Popstar? Was ist da passiert? Seit wann macht er das? Weißt du etwas darüber, Fabian?
Natürlich ist der Obama Popstar. Also wir erinnern uns an seine erste Kampagne für die Wahlen 2008, die Poster mit seinem Kopf drauf und dem Slogan «Yes, we can». Der Obama ist und bleibt der jugendlichste und coolste Präsident von den USA seit dem John F. Kennedy.
Obwohl er auch schon ein bisschen älter ist jetzt.
Er ist ein bisschen grau geworden, wie wir auch. Und er hat natürlich immer noch etwas zu sagen. Das ist ja so. Und seit seinem Rücktritt heimst er Preise ein, mit Dokumentarfilmen und eben tritt international als gut zahlten und auch beliebter Redner auf.
Und in Zürich wird er über Corporate Responsibility, Leadership und Transformation reden. Im Hallenstadion in Zürich, wie gesagt, am 29. April. Und Tamedia hat bei diesem Event eine Medienpartnerschaft. Drum verlor Wir haben 2x2 VIP-Tickets inklusive Catering im Wert von fast je 400 Franken. Und falls ihr interessiert seid, dann schreibt doch eine E-Mail mit dem Betreff Präsident Barack Obama an die E-Mail-Adresse community@tagesanzeiger.ch und bitte sagt in dieser Mail auch euren Namen und Vornamen und schreibt das Telefonnummer auch her und auch bitte das Betreff nicht vergessen. Präsident Barack Obama, wir sind übrigens angewiesen worden, nicht Ex-Präsident sagen, sondern Präsident, weil das ist ein Titel auf Lebenszeit. Und da sind wir eben vom Obama-Team quasi angewiesen worden, das so zu sagen. Okay, zurück zum Hauptthema. Der Elon Musk und seine neue Mission von seinem Unternehmen SpaceX. SpaceX hat ja schon einige Raketen entwickelt, aber noch nie so eine grosse. Starship heisst die riesige Rakete, die gleich mal zum Mond und dann vielleicht auch mal zum Mars fliegen soll. Und wie gesagt, das war ein Fehlstart am Montag. Fabian, was ist denn genau passiert?
Ja, Elon Musk hat den Start gross angekündigt. Wir haben alle hergeschaut. Die Rakete ist auf der Abschussrampe gestanden in Texas, auf der Starbase, wie der Komplex dort heisst. Und ist dann mit dem Treibstoff gefüllt worden. Das ist ein besonderes Gemisch aus flüssigem Methan und flüssigem Sauerstoff. Minus 200 Grad kalt, sogar noch älter. Und da ist ein Ventil eingefroren. Die Druckverhältnisse haben nicht mehr gestimmt und darum mussten wir dann den Start abbrechen.
Jetzt soll es nochmal einen Versuch geben, morgen. Wieso ist das eigentlich, wird allgemein als Meilenstein in der Raumfahrt angeschaut? Wieso?
Ja, die Starship-Rakete ist eine besondere Rakete mit einer neuen Konstruktionsweise. Sie ist grösser und eben stärker als alle vorherigen Raketen. Das heisst, sie kann viel mehr Material mitnehmen. 4 bis 6 Mal mehr Masse oder Gewicht als bisherige. Das heisst, einer der wesentlichen Einschränkungsfaktoren der Forschung im Weltall wird reduziert, nämlich dass man alles möglichst klein und leicht machen muss. Man kann grössere Instrumentanlagen schicken. Es gibt tiefere Kosten pro Start. Das heisst, es macht einfach die Forschung sehr viel weniger fehleranfällig, sehr viel einfacher. Die Geräte, die man ins All schickt, sind schneller bereit, zum Daten zu sammeln. Und das führt zu einem Quantensprung in der Forschung, sagen die Astrophysiker.
Mit dieser Power will Elon Musk also zuerst zum Mond und nachher zum Mars fliegen, und zwar mit Menschen an Bord, wie er in einem TED-Talk hat gesagt.
There is a scenario where it's economically compelling to do long distance cargo and people transport with Starship. That'd be very cool.
Dass Starships so überall herfliegen im solaren System, das ist seine Vision. Wie nach ist der Musk an seinem ultimativen Ziel, den Planet Mars zu besiedeln?
Ja, ich würde auch gerne mitfliegen, Isabel, aber ich glaube, wir sind von dem doch noch eine ganze Weile entfernt. Selbst deine grössten Fans wagen noch nicht wirklich daran zu glauben, dass es noch in den 2030er wird passieren. Also zuerst muss das Starship eigentlich starten, nachher muss man auf den Mond Leute bringen, dann muss man eine permanente Station auf einem Himmelskörper bauen, vermutlich auf dem Mond, um Technik für das Leben im All zu testen. Und dann gibt es noch eine ganze Menge kleinere Hürden. Man muss zum Beispiel das Starship dann im All neu betanken mit Treibstoff. Erst dann können sie dann eben so viel weiter fliegen bis zum Mars. Und dann muss man all die Temperaturen und Druckunterschiede auf dem Mars in Griff bekommen. Es gibt noch recht viel zu tun für den Musk und sein Team. Nach allem, was sie auch schon erreicht haben, wie man schon muss festhalten. Mhm.
Jetzt, der Musk hat ja die Erfolge, die er mit SpaceX bis jetzt hatte, und wahrscheinlich wird es auch aus Starship einen Erfolg geben, davon gehen Experten aus. Die Technologie scheint solid zu sein. Das hat er ja alles nicht im Alleingang geschafft. Er hat von Anfang an viel Unterstützung von der Regierung, von der US-Regierung bekommen. Er hat viele Milliarden Dollar von der NASA bekommen und er hat auch mehrere Aufträge vom Pentagon bekommen, um Militär nutzbare Technologie für den Weltraum zu entwickeln. Wie würdest du die spezielle Beziehung zwischen Elon Musk und der US-Regierung beschreiben? Ist das eine Symbiose oder wie würdest du die beschreiben?
Ja, es ist sicher zu einer Symbiose, oder ich glaube, das ist das richtige Wort. Ganz von Anfang an ist der Musk nicht von der Regierung unterstützt worden, aber ziemlich früh und vor allem zu kritischen Zeitpunkten, wo seinem Unternehmen das Geld fast ausgegangen wäre. Und in 20 Jahren hat SpaceX dann von der NASA 15 Milliarden Dollar bekommen und vom Pentagon. Also das ist eine sehr hohe Summe, ohne die Hilfe vom Staat, wo der Musk heute so gerne kritisiert, und über das reden wir dann auch noch, gäbe es SpaceX schon lange nicht mehr. Das sagt der Musk sogar selber.
Die Symbiose hat ja schon vor etwa 15 Jahren angefangen und war nur möglich, weil die NASA dann in einer tiefen Krise war. 2003 ist das Space Shuttle Columbia verunglückt, ist verbrannt in der Atmosphäre und 7 Astronauten sind ums Leben gekommen. Und das war eine Katastrophe für die US-Raumfahrt. Das Space Shuttle-Programm ist beendet worden und der Krieg in Irak hat angefangen. Es war eine spezielle Zeit dann.
Ja, genau. Also der Bush hat das Geld für den Krieg auf Erden gebraucht, wird die Katastrophe geben im Space Shuttle Programm. Und gleichzeitig haben wir dann gesagt, ja, jetzt gehen wir neu wieder auf den Mond. Und auch der Obama, im Bush, sein Nachfolger, hat dann soziale Probleme priorisiert statt der Raumfahrt und hat der NASA mehrfach das Budget gekürzt.
Ja gut, aber gleichzeitig war er ja eben ein starker Befürworter gewesen, der Barack Obama, von Musk und SpaceX. Er hat quasi die Raumfahrt teilprivatisiert. Das ist ein bisschen auf seinem Misthaufen gewachsen, muss man sagen. 2010 ist er das erste Mal mit dem Musk öffentlich auftreten. Das war ein riesen Ding. Er hat dann auch das Ziel formuliert, zum Mars zu fliegen. Das war neu. Also er hat hochgesteckte Ziele gehabt. Und hier hören wir noch kurz auf der Kennedy Space Station auf Cape Canaveral.
By the mid-2030s, I believe we can send humans to orbit Mars and return them safely to Earth. And a landing on Mars will follow. And I expect to be around to see it.
Ja, offenbar ist das ein Paar gewesen, was sich da gefunden hat, oder? Der Obama und der Musk.
Ja und nein, der Obama hat mit dem natürlich etwas weitergeführt, was schon unter dem Bush angefangen hat. Also die NASA hat dann schon im Musk eine grosse Chance gesehen. Sie müssen die internationale Raumstation ISS irgendwie versorgen, nachdem das Space Shuttle-Programm eingestellt worden ist. Und der Musk ist so ein kleines Kind vom ersten Internetboom gsi, steinreich geworden beim Verkauf vom Bezahldienst PayPal, hat fast 200 Millionen Dollar gehabt und hat die Hälfte davon investiert, um sich einen Bubentraum zu erfüllen, nämlich eben die Kolonisierung von Mars, hat die Raketenfirma SpaceX gegründet und hat aus eigenem Geld dann die erste Rakete entwickelt. Und wo die NASA sieht, dass es funktioniert, ist sie dort eingestiegen und hat bei ihm Raketenstarts eingekauft und Satellitentransport, wo sie selber viel, viel teurer gekommen wären. Die NASA hat dann mal berechnet, dass SpaceX etwa ein Drittel so teuer war, ein Raketenstart, wie wenn das die NASA selber gemacht hätte.
Gut, offenbar werden wir uns nicht ganz einig, ob jetzt der Bush mehr der erste Impetus gegeben hat, er wahrscheinlich, oder der Obama dann sehr wichtig ist. Aber na, man kann es verschieden sehen. Beide haben auf eine Rolle gespielt. Kannst du noch etwas zur Zusammenarbeit mit dem Verteidigungsministerium sagen? Also die Technologie von SpaceX kommt ja auch beim Militär in Einsatz, ja, im Militär vor Zukunft auch zum Einsatz. Wie wichtig ist SpaceX für die Verteidigungsarchitektur der USA?
Ja, sehr wichtig. Also es wären fast keine Satelliten mehr auch vom Pentagon ins All geschossen worden ohne SpaceX. Aber SpaceX hat das viel billiger können anbieten. SpaceX hat auch Starlink aufgebaut, ein eigenes Satellitennetz, das Internet anbietet auf Erden und Datensignal. Das wird zum Beispiel jetzt auch vom ukrainischen Militär benutzt, der Internetzugang. Und die Satelliten sind auch werden auch vom Pentagon benutzt. Gerade 2020 hat der Musk weitere Aufträge bekommen vom Pentagon, wo es darum geht, dass man Verteidigung gegen Interkontinentalraketen ausbaut. Also er ist ein fester Bestandteil von der Verteidigungsstrategie von der USA und von der Verteidigungsarchitektur. Ohne seine Satelliten würde das nicht so funktionieren, wie es jetzt funktioniert.
Es ist bemerkenswert und etwas, was viele Leute gar nicht wissen. Jetzt hat man das Gefühl, dass der Elon Musk immer wieder an die dicken Regierungsaufträge herkommt, aber es gibt ja noch andere Milliardäre, die in die Raumfahrt investieren, der Richard Branson mit Virgin Galactic und der Jeff Bezos mit Blue Origin. Stimmt der Eindruck, dass der Musk irgendwie der ist, der die Speerspitze ist, der an die besten Regierungsaufträge bekommt?
Der Musk kommt die dicksten Regierungsaufträge über, das ist so. Allerdings sind es etwa 5'000 Firmen, die die NASA drin investiert seit 2009, insgesamt 20 Milliarden Dollar. Und das Jahr 2009 gilt so als das Jahr von der Morgenröte, von der unternehmerischen Raumfahrt, wo die Privatwirtschaft angefangen hat, Geld mit dem zu verdienen. Neben Musk ist da auch noch der Amazon-Gründer Jeff Bezos, der Geld verdient mit seiner Blue Origin. Und die beiden haben das, glaube ich, geschafft, weil sie auch am meisten Privatkapital haben können sammeln zum Investieren in die Forschung, in der Raumfahrt, haben durch das Erfolg gehabt und dann durch die Erfolg wieder Aufträge von der öffentlichen Hand bekommen. Und meine Interpretation ist, dass die beiden durch ihren Kultstatus als Unternehmer es einfach geschafft haben, auch das private Geld in ihre Firmen zu lotsen. Und der Musk zum Beispiel, sein SpaceX ist unterdessen fast 140 Milliarden Dollar wert. Das ist eines der wertvollsten Unternehmen der Welt. Und die, die da in die Aktie investieren, haben natürlich mit dem sehr, sehr viel Geld verdient.
Ja, der Elon Musk has it all. Oder? Er macht seine Träume wahr. Er hat ein unglaubliches Unternehmertalent. Das ist sicher unbestritten. Er hat aber auch Hilfe vom Staat bekommen. Er hat Steuergelder bekommen. Und NASA und das Pentagon sind wichtige Kunden von SpaceX. Und ja, man muss sagen, auch bei Tesla hat der Erfolg oder das Darlehen von der US-Regierung ist ganz am Anfang gewesen, von der Entwicklung von Tesla. Und auch dort gibt es massive Steuererleichterungen. Und dann kommt Twitter, oder? Nachher kommt Twitter beim Elon Musk und was macht er da? Also das ist, er kommt recht schräg rein, oder? Wenn du es mit Tesla und SpaceX vergleichst.
Ja, allerdings, für Musk kommt es vielleicht ein bisschen weniger komisch her, Isabel, weil er hat das Gefühl, er hat da auch wieder einfach ein Ideal vertreten und einen Traum. Und da geht es um die Rede- und Meinungsfreiheit, wo er sagt, das sei die Basis für jede Demokratie. Für uns kommt es so über, als ob er bei Twitter vor allem die Inhaltskontrollen abgebaut hat und die Plattform für rechte Propaganda aufgemacht hat. Erst gerade hat er sich zum Beispiel mit NPR und der BBC angelegt. Das sind quasi die öffentlichen Medien, ähnlich wie die SRG in der Schweiz. Und Twitter hat ihnen plötzlich so ein Label angehängt, dass sie staatsfinanzierte Medien sind, als ob man ihnen nicht könnte trauen. Das sind Label, die vorhin die chinesischen und russischen Propagandakanäle, Sputnik, Xinhua, getragen haben. Dabei sind NPR und BBC redaktionell völlig unabhängig, anders als ihre Kollegen in Russland und China. Du hast ja lange bei der SRG gearbeitet, Isabel, die Erträge aus einer Mediengebühr überkommt. Aber hast du dich dabei je als Staatsangestellte gefühlt?
Nein, natürlich nicht. Oder? Da kann man immer zusätzlich sagen, die SRG ist ein privatrechtlich organisiertes Medienunternehmen. Zwar gebührenfinanziert, aber eben frei, was das unternehmerische und das Programm betrifft. NPR und PBS sind anders aufgestellt als die SRG. Sie bekommen direkte Subventionen, aber es ist ein kleiner Teil oder vom Budget. Das meiste sind nämlich Spenden, Schenkungen, Vermächtnisse und so weiter.
Ja, und auch die sind redaktionell unabhängig. Oder der Musk hätte dann übrigens auch müssen zurückbuchstabieren, hat dann die Labels wieder ein bisschen abgeändert. Aber
wieso macht er das? Wieso macht er das?
Ich glaube, ihm ist das einerlei. Ich glaube sogar, es gehört zum Ziel, dass er erreicht, dass die Medienunternehmen weniger auf Twitter präsent sind. Er will dort weniger Links zu Inhalt auf andere Webseiten. Das ist das, was Medienunternehmen machen. Er will, dass man sehr lange Texte und Videos direkt auf Twitter veröffentlicht. Und wer jetzt zum Beispiel auf Twitter ist, wie du und ich, wir könnten unsere Texte direkt auf Twitter veröffentlichen und dann einen Teil von denen gratis zugänglich machen für jeden und andere nur für Abonnenten. Und das ändert das Geschäftsmodell von Twitter. Es geht weg von einer werbefinanzierten Chat-Plattform hin zu einer Vertriebslösung für Inhalt, die mit Abonnement finanziert wird. Und das ist eigentlich ein Konkurrenzangebot für klassische Medien.
Ja, er positioniert es aber deutlich rechts, oder? Also er ist auf Fox News und tut irgendwie lange Reden schwingen, oder er zeigt der US-Regierung, der Biden-Regierung, die lange Nase. Er lädt sich mit NPR und PBS an, die in der linksliberalen Kreis sehr beliebt sind. Und PBS ist zwar recht neutral. Ja, was ist da? Also, er hat ja ein strategisches Genie, oder? Aber es ist schon ein bisschen, er zeigt eigentlich der Regierung die lange Nase, die ihm Aufträge gibt. Ist unglaublich frech, oder?
Ja, ist unglaublich frech. Gleichzeitig, also Fox News ist das grösste Medienunternehmen, das mit der grössten Reichweite. Dort ist das Geld zu holen. Ich glaube, das ist sicher ein Teil von Musks innerer Strategie. Und dann kommt schon auch etwas Ideologisches. Also der Musk kritisiert den Staat ständig. Ich habe den Eindruck, er versteht, dass nicht wirklich, was der Staat ist, was die öffentliche Gemeinschaft eigentlich ausmacht, welche Vermittlungs- und Übersetzungsarbeit das nötig ist in so hochkomplexen Gesellschaften, über Parteien, über die Medien. Und er findet das alles irgendwie schwerfällig und altbacken. Ich habe das Gefühl, er würde am liebsten demokratischen Prozess durch so Twitter-Abstimmungen ersetzen, die er ja ab und zu macht. Und dazu gehört auch, dass er eben sagt, man soll alle Subventionen abschaffen, wo er selber ja massiv davon profitiert. Das ist schon auch sehr heuchlerisch. Mhm.
Es ist eine unglaubliche Macht, die Elon Musk akkumuliert hat. Er ist nach Jeff Bezos der zweitreichste Mann der Welt, nachdem er den ersten Platz hat verloren wegen Twitter wahrscheinlich. Und er hat Millionen von wirklich eingeschworenen Anhängern und Anhängerinnen. Er steuert Tesla, SpaceX, Twitter als Kommunikationsplattform. Für wie gefährlich haltest du den Elon Musk?
Ja, ziemlich gefährlich, Isabel. Der Trump hat erst gerade bewiesen, wie anfällig die amerikanischen Wähler für Demagogen sind.
Hat er selber politische Ambitionen?
Da bin ich nicht sicher. Ich glaube es nicht. Er gefällt sich vor allem in der Rolle als Königsmacher. Ich habe den Eindruck, er schüchte ein bisschen davor zurück, die Verantwortung dann auch mitzutragen, die mit einer offiziellen Rolle einhergehen würde. Und Er projiziert zwar so ein Bild von sich, dass er unberechenbar ist und einfach macht, was er will, aber das stimmt schon auch nicht ganz. Man hat jetzt mehrere Beispiele gesehen, wo er dann durchaus reagiert, wenn er unter Druck kommt, weil er unberechenbare Sachen macht, mit Starlink zum Beispiel in der Ukraine.
Also eben, wie wir haben etabliert, oder, ist er ganz wichtig für die Sicherheitsarchitektur der USA. Redet man über das Risiko oder ein Risiko oder ist das einfach ein blinder Fleck in der öffentlichen Diskussion?
Man redet nicht wirklich breit über das Risiko. Sicherheitsexperten reden darüber. Und es ist durchaus auch so, dass die NASA und das Pentagon nicht nur im Musk Auftrag geben, sondern ständig auch Zweitfirmen auch ähnliche Aufträge geben, um zu schauen, dass sie nicht allein vom Musk abhängen.
Danke Fabian Fellmann für das Gespräch. Du bist morgen gerade nochmal zu Gast im Podcast «Apropos». Um was geht es dort?
Ja, schon wieder um Fox, Isabel, und zwar um den hohen Preis, den der echte TV-Sender muss zahlen für Lügen rund um die Wahlen 2020.
Fox News und «The Big Lie». Da lohnt sich sicher, reinzuhören. Das ist «Alles klar Amerika», der Podcast über Politik in den USA. Wir versuchen sie zu verstehen, wir analysieren sie alle zwei Wochen. Ich bin Isabel Jacobi. Danke fürs Zuhören und tschüss.
Ciao miteinander.